Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Zehntausende Menschen haben am Wochenende landesweit für eine Freilassung des inhaftierten Oppositionellen Nawalny demonstriert. Viele von ihnen wurden wahllos festgenommen, Polizisten haben Schlagstöcke eingesetzt und Frauen und Männer durch die Straßen gejagt. Nawalny selbst, der muss sich gleich mehreren Prozessen stellen. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe. Alle Appelle der EU an Russland, Nawalny freizulassen, die wurden bisher nicht gehört. Jetzt haben die EU-Außenminister beraten, wie man auf die aktuellen Entwicklungen reagieren soll. Aber wie es aussieht, erstmal abwarten. Von daher die Frage an unseren Russland-Korrespondenten Tilko Gries. Seit Dezember verfügt die EU ja über einen eigenen Sanktionsrahmen bei Menschenrechtsverletzungen. Dazu gehören eben auch willkürliche Festnahmen. Welche möglichen Sanktionen könnten die russische Regierung denn überhaupt beeindrucken?
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es einen begrenzten Eindruck machen kann, wenn die Europäische Union gemeinsam agiert, also einen gemeinsamen Beschluss der 27 fasst. Und ich glaube, am ehesten kann noch beeindrucken, wenn die Geschäftsleute und Freunde von Wladimir Putin davon betroffen sind. Also das ist ein bisschen entlang einer Liste, die tatsächlich auch Alexej Nawalny vor einiger Zeit vorgelegt hat. Das hat er wohl auch einigen europäischen Politikern geraten. Das sind Namen wie Abramowitsch, Usmanow, Rotenberg. Das sind alles Oligarchen, die gemeinsam mit Wladimir Putin die Gelegenheit hatten, sehr viel Geld zu verdienen, also sehr, sehr viel Geld zu verdienen in Russland. Wenn man die damit träfe, dann könnte das einen Sinn ergeben. Aber wir wissen ja auch, europäische Sanktionen müssen rechtssicher sein und weshalb jetzt also diese Oligarchen gewissermaßen verantwortlich dafür gemacht werden, direkt dafür verantwortlich gemacht werden sollten, dass es am Wochenende Polizeigewalt gegeben hat in ganz in umfangreichem Ausmaß. Das ist schwierig und das ist schwierig vor einem europäischen Gericht dann auch rechtssicher zu machen.
Genauso schwierig scheint es im Moment, eine Forderung des Europaparlaments tatsächlich umzusetzen. Das fordert nämlich den Stopp der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2. Es sieht nicht so aus, als ob es dazu kommen wird. Die Bundesregierung hält bisher auch weiter daran fest. Glaubt da in Russland überhaupt noch irgendjemand dran, dass das Projekt noch gekippt werden kann?
Ich glaube, die Russen sind da sich selber nicht ganz einig. Es ist, glaube ich, auch nicht das allergrößte Problem, ehrlich gesagt, für Russland und die russische Führung. Wir müssen es schon ein bisschen auseinanderhalten, die russische Führung. Wenn diese zweite Pipeline Nord Stream 2 wirklich gestoppt werden sollte. Es gibt ja einen einfachen Zusammenhang. Russland verkauft der Welt nicht allzu viel, aber vor allem seine Rohstoffe, Gas und Öl, unter anderem eben auch nach Europa. Mit dem Gewinn daraus wird alles Mögliche bezahlt, das fließt unter anderem natürlich auch in die aufgerüstete Armee zum Beispiel und es fließt auch zum Beispiel in die Nationalgarde, die wir gesehen haben am Samstag auf der Straße und so weiter. Wohin es nicht fließt, ist nicht so sehr in die Renten zum Beispiel, in die kleinen Renten für die eher armen Rentner. Also die Renten sind ja erst noch gekürzt worden, de facto gekürzt worden. Also wer mehr Gas kauft von Russland, finanziert eben möglicherweise auch mehr solcher Projekte, die nicht unbedingt den Menschen zugutekommen. Und ansonsten alles Weitere ist eben Symbolik. Das ist natürlich ein starkes Symbol, wenn Europa sich tatsächlich entscheiden würde, zu sagen, also uns gefallen verschiedene Dinge nicht, politische Dinge nicht, in innenpolitische Zustände, in Menschenrechtslage in Russland und deswegen wollen wir mit solchen Geschäftspartnern keine Geschäfte mehr treiben. Ähnliches sagt man ja auch gelegentlich im Zusammenhang mit anderen Staaten. Aber bisher war es ja immer so, man hat Kritik geübt an Menschenrechtsverletzungen in Russland, aber trotzdem gute Geschäfte gemacht und gute Geschäfte weiter vorangetrieben.
Und es gibt ja auch noch die minimale Chance, dass sich der Kreml doch noch in irgendeiner Form bewegt. Wie sieht das denn aus nach dem Wochenende? Was gibt es denn für Stimmen? Fühlt man sich zumindest irgendwie unter Rechtfertigungsdruck?
Ja, rhetorisch schon. Das ist ganz eindrucksvoll, denn normalerweise ist es so, wenn innenpolitische Dinge passieren, die vielleicht viele Menschen interessieren, dann reagiert der Kreml erst einmal gar nicht und schweigt. Das ist auch ein Symbol der Macht. Ja, wer schweigen kann über Tage, der kann es sich leisten. Das Gegenteil passiert jetzt. Der Kreml reagiert außerordentlich rasch. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gibt Interviews. Selbst Wladimir Putin hat sich heute geäußert zu den Protesten, aber auch zu diesem Video, über das wir seit einer Woche sprechen. Dieses Video, das seine mutmaßlichen Reichtümer darstellt. Er hat im Wesentlichen gesagt, gehört alles nicht mir. Und er hat gesagt, protestieren könne man ja, aber nur im Rahmen der Gesetze. Das ist eine ganz wichtige Einschränkung für Russland, denn im Rahmen der gültigen Gesetze ist es so gut wie nicht möglich, auf die Straße zu gehen und gegen die Regierung zu protestieren. Da gibt es so viele Gesetze, die das einschränken, dass das eben kaum noch geht. Aber er reagiert eben, er sieht sich gezwungen und das ist interessant zu sehen, obwohl Nawalny im Arrest sitzt und übrigens fast seine ganzen wichtigen Mitstreiter auch, die gibt es alle nicht mehr in der Öffentlichkeit, die sitzen alle im Arrest. Ist es so, dass diese Mannschaft den Kreml seit einigen Tagen vor sich hertreibt und die Agenda und die Tagesordnung bestimmt?
Mhm. Er scheint also auch erkannt zu haben, auch wenn der Kreml ja immer wieder betont hat, Nawalny, das sei nur so ein unbedeutender Blogger, dass ganz dem dann doch nicht so ist, oder?
Ja, richtig, genau. Das ist daraus abzulesen. Hat Putin noch im Dezember gesagt, wer ist er schon sinngemäß, wer ist er schon dieser Nawalny? Ob er das da auch wirklich so gemeint und auch gedacht hat, weiß ich nicht. Ich kann nicht in seinen Kopf sehen. Aber anhand der Handlungen und dessen, was eben jetzt der Kreml tut, ist das schon ganz anders. Also das hat sie, salopp gesagt, auf Trab gebracht.
Was steht Nawalny jetzt in naher Zukunft bevor?
Gerichtsprozesse. Verschiedene. Es geht darum, dass eine Bewährungsstrafe in eine Haftstrafe umgewandelt werden kann. Und dann gibt es den Vorwurf des Betrugs in Millionenhöhe, also auch in Euro umgerechnet geht es um Millionen. Wenn man das zusammenrechnet, dann kann man auf bis zu 13 Jahre Haft kommen. Ob das so kommt, werden wir sehen. Aber ich sage schon seit geraumer Zeit, dass der Kreml zu Kompromissen nicht bereit sein wird und der Präsident und seine Mitstreiter vieles daran setzen werden, dass ihre Macht nicht gefährdet wird. Und ich glaube, das, was wir am Samstag gesehen haben, mehr als 100 Städte, mehrere 10.000 Demonstranten, auch in Städten, die politisch als sehr apathisch galten und gelten, diese vielen Festnahmen, fast 4.000 Festnahmen, das spricht alles dafür, dass wir eine politisch sehr interessante Zeit gerade vielleicht erleben, den Anfang davon möglicherweise, und der Kreml nicht gewillt ist, sich das aus den Händen nehmen zu lassen.
Tilko Gries aus Moskau, danke.